ARD.
Their first face-to-face meeting in this presidential election. Their first face-to-face meeting ever.
Kamala Harris. What's up? Good to be.
Nice to see you. Have fun.
Thank you.
She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. She is Biden, and she can't get away with that.
Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und ein herzliches Willkommen auch von mir zu dieser Sonderfolge, zu diesem TV-Duell im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Oder sollte ich vielmehr sagen, guten Morgen. Es ist sehr früh, Mittwochmorgen. Wir haben uns dieses erste direkte persönliche Aufeinandertreffen von Kamala Harris und Donald Trump überhaupt angeschaut und wollen ein paar spontane Eindrücke und Einschätzungen davon jetzt in dieser Sonderfolge mal besprechen und hervorbringen. Und Jeff, an dich die erste Frage, bevor wir die einzelnen Punkte vielleicht nochmal durchgehen. Was war so dein Eindruck?
Also für mich, Harris war ganz klar und deutlich die Gewinnerin der Debatte, wenn es gibt eine Gewinner und eine Verlierer. Also sie hat geschafft, was sie schaffen musste. Sie ist stark rübergekommen gegen Trump, der ein wirklich schwerer Gegner ist, besonders in einer Debatte. Sie hat das geschafft, ich sag mal, unter seine Haut zu kommen. Also, sagt man das auf Deutsch?
Nein, ich glaube, man würde im Deutschen eher sagen, sie hat es geschafft, ihn aus der Reserve zu locken. Aber ja, es ist zumindest, war ja bei der ersten Debatte gegen Biden war Trump, kam rüber als der, wie soll man sagen, der coolere und so ein bisschen präsidialer in gewisser Weise, was auch damit zu tun hatte, dass die Mikrofone ausgeschaltet waren, wenn Biden dran war. Aber in diesem Fall, ja, hat er tatsächlich nicht gleich von Anfang an, aber so relativ früh im Laufe der Debatte hat er immer mehr einfach geschrien und sehr genervt auch
genau,
ein bisschen
er hat seinen 2 Minuten lang gewartet, bis sie fertig war und dann, also man sah in seinem Gesicht, dass immer roter geworden ist, dass er hat viel dazu zu sagen und wir kommen zu ihren Singers, wie man sagt, also wie sie ihm irgendwie...
Die gelandeten Treffer, würde man das
sagen. Die gelandeten Treffer, also wie sie das geschafft hat später, aber ich wollte erstmal sagen, ich fand von Anfang an, sie kam raus sehr souverän und man sah sofort, dass sie würde zu ihm gehen. Sie ist an der Podest vorbeigegangen und ist zu Trump gegangen, wobei er ist direkt zum Podest gegangen. Und er,
als die beiden reinkamen, ja.
Genau, ja. Und hat ihre Hand rausgestreckt und hat dann auch gesagt so, hallo, ich bin Kamala Harris. Also hat sich vorgestellt. Und das war auch ein Ziel von dieser Debatte, war Harris zu vorstellen für die ganzes Land, für die ganze amerikanische Bevölkerung. Und sie hat das auch, weil, wie wir wissen, sie haben einander getroffen für das erste Mal. Sie hat sich vorgestellt. Und
ja, sie hat ihn, glaube ich, so ein bisschen gezwungen, fast ihr die Hand zu geben, weil der dann natürlich unhöflich wirken wollte. Aber es war, glaube ich, nicht Trumps Plan und wirkte dann so ein bisschen überrascht.
Aber es war ein bisschen also awkward, also, wo man denkt so, oh, okay, oh ja, aber die haben es geschafft. Und genau, ich fand auch am Anfang, das erste Frage war das wichtigste Thema der Wahlkampf und das ist der Wirtschaft. Und das ist auch, kann man sehen, als eine Schwäche von Harris. Und in ihr Plan, sie redet viel von die Preise von Lebensmitteln und so. Aber es ist ganz eine leichte Strategie für Trump zu sagen, ja, du willst das machen, du willst die Preise runterbringen, aber du bist jetzt fast 4 Jahre im Amt. Warum hast du das nicht schon jetzt gemacht? Also insofern, der Wirtschaft war auch bei der Demokratischen Parteitag ein Thema, wo sie ein bisschen weiter weg davon geblieben ist, was war nicht ihre Stärke. Und am Anfang dachte ich, ach, sie wachelt ein bisschen. Also
Ja, ich glaube auch, also dass Trump zumindest auch am Anfang, hat sie die ganze Zeit nicht angeguckt. Das war auch ein krasser Unterschied. Auch sie hat immer rüber geguckt, immer reagiert mit der Mimik. Oft war es im Splitscreen, dass man beide Kandidaten gesehen hat. Und dann hat sie sich entweder lustig gemacht oder gelacht oder verblüfft geguckt über das, was Trump gesagt hat. Trump hat immer mal nur ab und zu gegrinst, aber nie zu ihr rüber geschaut und immer nur geradeaus. Und sie versucht irgendwie zu ignorieren. Aber der erste Eindruck hatte ich so bei den beiden. Also zunächst mal auch, was für ein himmelweiter Unterschied zum Duell Biden gegen Trump und jetzt Harris gegen Trump. Also Harris war präsent, war wach, hatte zu allem eine Antwort, reagierte auch auf das, was Trump gesagt hat, konnte dazu eben was sagen. Also ich glaube, wie du sagtest, das, was sie erfüllen musste, zum einen sich vorstellen einer breiteren Öffentlichkeit, Trump kennt so gut wie jeder in den USA. Harris, obwohl sie Vizepräsidentin war jetzt die letzten 3,5 Jahre, ist nicht so bekannt im ganzen Land. Und die Parteitage werden sich eben viele nicht angeguckt haben. Aber diese Debatte werden sich ganz viele angeschaut haben. Die Zuschauerzahlen werden wir dann ja demnächst sehen. Und das war ihre Chance, einerseits sich zu präsentieren und vorzustellen und aber vor allen Dingen auch zu bestehen in gewisser Weise und nicht gegenüber Trump einzuknicken. Und ich glaube, das auf jeden Fall ist ihr gelungen. Aber ganz am Anfang, als man diesen Splitscreen gesehen hat, so krass wie, Entschuldigung, wenn ich da immer wieder auf das Duell vom Juni zurückkomme, aber so krass dieser Kontrast zwischen Biden und Trump auch sichtlich war, da hatte ich irgendwie gedacht, das würde hier wieder umgekehrt sein. Dass man denken würde, okay, hier kommt die jüngere, dynamischere, vielleicht sogar Kandidatin der Demokraten und dann ist jetzt Donald Trump der alte weiße Mann. Aber ich hatte anfangs eben nicht den Eindruck, dass Trump so sehr viel älter wirkte. Der war sehr, auch sehr präsent, aber so wie er immer ist. Also dieser Kontrast fiel mir jetzt zum Beispiel gar nicht so sehr auf.
Auf jeden Fall. Und vielleicht, das war ein Produkt von seiner Ärger. Also wie gesagt, sie hat ihm, sie hat auf Englisch sagt man, she poked the bear. Also sie hat ihm
so Nadelstiche geärgert. Versetzt.
Genau. Und dann hat er reagiert mit viel Wut. Also wie man, wie gesagt, gesehen hat in die Farbe von seinem Gesicht, aber auch in seinen Antworten. Also wir haben gesehen über die letzten paar Wochen, dass manchmal, wenn er auf die Bühne ist, auf einen Auftritt, dann redet er ein bisschen über verschiedene Themen, wo man denkt so, warte mal, was war die Frage und wo geht es hin und was sagt er über Hannibal Lecter? Aber dieses Mal war er viel mehr konzentriert, wie man gesehen hat. Also er hat seine Vorbereitung gemacht, er hat ein paar Singers, er hat ein paar gute Antworten vorbereitet, aber auch diese Wut hatte ihm immer ein bisschen off-balance gemacht auch. Und damals hat er dann über verschiedene Themen gesprochen. Es war viele Attacke. Er war immer auf die Verteidigung, auf der Defense, weil sie war also wirklich gut vorbereitet mit Attacke. Und das hat Harris geholfen, Themen zu vermeiden, dass sie vermeiden wollten zum Beispiel. Also sie wollte nicht so vielleicht tief reingehen in, wenn er fängt an zu sagen, Inflation ist eure Schuld und alles ist immer noch so teuer oder die südliche Grenze. Also und sie hat dann ziemlich gute Antwortet da. Sie hat Leute erinnert an 6. Januar. Sie hat gesagt, dass er war gefeuert von 81 Millionen Amerikaner. Also sie meinte, dass er hat verloren. Sie hat lustig gemacht über seine Schwäche Deal mit der Taliban. Er ist jemand, der redet immer von seinen Deals. Sein Buch heißt The Art of the Deal. Also, ja. Dass er ein starker Entrepreneur und Businessman ist. Und sie hat das ein bisschen attackiert. Sogar hat sie gesagt, dass die ganze Welt macht lustig über dich. Sie hat gesagt, sogar dass Putin könnte dich zum Mittag essen. Also Worte wie schwach oder du bist nicht respektiert. Also diese sind Sachen, besonders als sie gesprochen hat über seine Rallye, seinen Auftritt und hat gesagt, die sind nicht so groß und du redest über Quatsch und dann...
Und die Leute gehen nach einer
Weile.
Schlimmste,
genau, das Schlimmste, was man sagt, die sind langweilig. Die Leute sind gelangweilt und die gehen früher. Und das, als sie das gesagt hat, sein Gesicht war... Ich dachte, wow, das ist so viel Geduld, dass er sich zurückhalten kann, weil man hat gewusst, oh Gott, er will einfach nur sagen, wie immer, also meine Rallyes, mein Auftritt sind die größte. Ich habe die meisten Leute, alle bleiben verstunden zu hören, was sie zu sagen haben. Und damit, mit dieser kleinen Piekse, ich meine, wir wissen alle, was seine Schwäche sind. Ne? Also das ist, wir kennen dieses Mann, wir wissen ganz genau. Und sie hat... die benutzt gegen ihn und dann hat ihm einfach erlaubt, einfach also zu implodieren, wie man sagt.
Ja, was ein guter Aspekt, den du da hast, dass du sagst, Angriff ist die beste Verteidigung sozusagen und je mehr sie ihm quasi angestachelt hat, desto mehr ist er in eine Verteidigungsrolle gesprungen, um das nochmal gerade zu rücken und das, man sah richtig, wie das ihn gejuckt hat. Also fast jede Antwort oder fast jedes Statement, das Harris gemacht hat, hat er, auch wenn er nicht von den Moderatoren aufgerufen wurde dazu, hat er nochmal das Wort ergriffen und gesagt, da muss ich nochmal was zu sagen. Also er kann das dann nicht sitzen lassen und so durchrauschen lassen. Und das wiederum hat dann vielleicht Zeit auch gefressen und die Aufmerksamkeit weggelenkt von Dingen, wo er sie noch mehr in die Enge hätte treiben können seinerseits. Wie du sagtest, bei der Wirtschaft oder bei der Einwanderung. Bei vielen Punkten, wo sie ihre Position verändert hat, wie Fracking, was in Pennsylvania, wo die Debatte stattgefunden hat, ein Riesenthema ist. Pennsylvania ist der zweitgrößte Fracking-Staat in den USA. Früher hat sie gesagt, Fracking müssen wir aufhören, das ist umweltschädlich und brauchen wir nicht so ungefähr. Jetzt sagt sie, sie will es nicht abschaffen, Und die Republikaner werfen ihr vor, das macht sie aus rein partei- und wahlpolitischen, taktischen Gründen. In Wirklichkeit will sie es doch abschaffen. Und Harris sagt, nein, ich will es nur nicht abschaffen, weil es einfach nicht mehr gebraucht wird in dem Sinne, nicht aus ideologischen Gründen. Aber solche Punkte, da hätte Trump viel mehr Zeit drauf verwenden können. Und stattdessen hat er sich da immer wieder ködern lassen. Harris hat immer wieder solche Dinge ausgeworfen und er hat sofort angebissen. Und das hat natürlich... Zeit, du hast dich während der Debatte immer aufgeregt, dass er dann...
Ich habe mich richtig aufgeregt. Ja,
man hätte das mal mitlaufen lassen müssen. So. Dass er dann immer trotzdem nochmal was gesagt
hat. Er musste immer die letzte Wort haben. Und oft das letzte Wort war irgendwas, das hat gar nichts zu tun mit die Frage, das Thema oder was Harris gerade gesagt hat. Das war nur eine Möglichkeit, das letzte Wort zu haben, weil das ist, was dann hängen bleibt. Ne? Und er weiß das. Und egal, was einmal ist, hat er angefangen über... Hunter Biden zu reden. Ein anderes Mal hat er über...
Ja, und zwar bei der Frage nach Klimaschutz.
Genau.
Also
einfach. Du hast auch gefragt, warum haben sie nur eine Minute für Klimaschutz? Ich glaube, man...
Ja, das, am das Schluss hetzten sie ein bisschen dadurch die Themen. Also es begann, wie du sagst, mit Wirtschaft, dann natürlich Einwanderung, großes Thema, dann der 6. Januar, die Lage in Gaza, die Ukraine. Abtreibung ganz groß. Aber dann wurde es am Schluss immer schneller und kürzer in den Abteilungen. Afghanistan, Identitätspolitik, Healthcare, also Krankenversicherung. Da übrigens fand ich einer der schwächsten Momente von Trump, jetzt mal unabhängig von der Performance, sondern da hat ihn die Moderatorin Lindsay Davis gefragt, was ist denn ihr Plan für Krankenversicherungen? Und weil er immer sagt, er will Obamacare, den Affordable Care Act, abschaffen, was denn stattdessen, was ist denn da ihr Plan? Und dann sagt sie, ja, wir werden das, wenn wir dran sind, und werden wir das machen. Und wir
haben einen Plan, ein beautiful Plan, aber ich habe es noch nicht fertig.
Genau. Also das ist auch, ja, ich habe ein Konzept für einen Plan und ein es wurde Konzept. Relativ deutlich, ja. Okay, du hast keinen Plan, du hattest vor 8 Jahren, du bist du ins Weiße Haus gekommen.
Du hast nur Ablenkung und du hast nur, und das ist irgendwas, wo ich muss auch sagen, ich finde eine Doppelmoral, ein Double Standard, weil ich finde, es gibt viele Kritik über Harris, dass wir wissen nicht, wofür sie steht, wir wissen nicht, was ihr Plan ist, ich will mehr davon hören, aber das höre ich nie über Trump und was sein Plan ist für Gesundheitsreform zum Beispiel, also er redet immer über Steuern und Mauer bauen an südliche Grenze, aber mehr wissen viele Leute nicht und ich finde, das ist ziemlich doppelmoralisch und das ist auch irgendwas, also sie hat viel mehr über ihr Pläne über ihre Politik gesprochen als Trump, muss man sagen. Ich glaube, wenn man durch diese 42 für Trump und 37 Minuten für Harris durchgeht, dann würde man sehen, viel mehr Substanz. Aber ich glaube, das ist auch irgendwas, man muss auch sagen, diese Debatte, die sind 90 Minuten lang und ich finde, obwohl ich fand die Singers, diese Beleidigung.
Diese gesetzten Haken, ja, und die Treffer, die Wirkungstreffer, die, so könnte man das
sagen. Die Wirkungstreffer nennen. Von Harris, also du hast gesehen, ich habe gejubelt ein paar Mal.
Okay, man muss jetzt natürlich voraussetzen, dass du etwas befangen bist beim Blick da drauf.
Ja, vielleicht alle, die den Podcast hören, wissen schon, auf welcher Seite ich bin, aber ich habe ein paar Mal tatsächlich gejubelt, aber ich muss auch sagen, die sind auch eine Ablenkung, weil ich finde, man könnte so viel mehr und tiefer reingehen in der Politik. Also manchmal ist das nicht so entertaining. Es ist ein bisschen langweiliger.
Die Position, ne? Also Policy meinst du, ne?
Wirklich
also
tief reinzugehen, weil dann fangen die, auf Englisch sagt man, die Eyes glaze over. Also dann Leute schalten aus. Es ist ein bisschen Infotainment, besonders mit Trump. Er ist die Entertainer. Deswegen, ich finde auch, wie gesagt, er ist so eine schwierige Gegner und man muss auch ein bisschen auf in einer Art seine Ebene. Und das hat sie geschafft. Und das ist der Grund, warum sie gewonnen hat. She beat him at his own game. Also sie hat gewonnen, also ein bisschen mit seiner eigenen Taktik, finde ich. Also beide Kandidaten könnten wirklich viel mehr in ihre Position gehen und reden. Und das haben sie leider nicht gemacht. Und das ist schade, weil, wie du gesagt hast, es gibt eigentlich im Vergleich viel weniger Leute, die haben der Parteitage angeschaut. Und gestern Abend haben viel mehr Leute, also wir wissen noch nicht, wie viel Amerikaner haben das geguckt, aber ich war schon mitten in meine Washington-WhatsApp-Gruppe hin und zurück gegangen. Ich weiß, dass die alle vor der Fernsehen war. Also es ist eine Möglichkeit, die Möglichkeit für beide Kandidaten, mehr Leute zu erreichen und mit mehr Leute zu sprechen direkt als jeder andere Auftritt, jeder andere Interview und so weiter. Und es gibt Leute wie mein Vater, wie ich, wir haben schon entschieden, wir wissen, für wem wir wählen. Aber es gibt diese, weiß ich nicht wie viel, paar Tausend, 10.000, die in bestimmte Bundesländer Pennsylvania zum Beispiel, eine sehr, sehr wichtige Must-Win-Swing-State, die unentschieden sind. Und die haben das angeschaut, ein bisschen mehr so erfahren über, also die meisten, wenn gefragt, sagen, dass sie kennen Trump und sie wissen alles, dass sie wissen müssen, aber viel mehr von Harris. Und das war eine Möglichkeit dann, sich zu vorstellen, zu präsentieren und die amerikanischen Leute zu zeigen, was ist der Unterschied hier? Hier stehen wir vor euch mit Splitscreen nebeneinander und sagen, was unsere Positionen sind. Und dann können die Wähler entscheiden. Und ich glaube, ich frage mich mindestens, also für Leute wie ich, es war ein Sport, ein Kampf und ich habe gejubelt oder so, aber es hat meine Meinung nicht geändert, weil ich habe es schon gemacht. Aber für Wähler, die noch nicht entschieden haben, wie haben die reagiert auf diese Debatte? Hat einer oder der andere irgendwas gesagt, das hat richtig dem getroffen und wo sie haben gesagt, okay, das, ja, jetzt weiß ich ganz genau. Oder war das mehr ein Show und mehr so, okay, jetzt weiß ich ein bisschen mehr oder sie ist lustiger oder er ist ein bisschen mehr.
Ja, das ist ja immer die große Frage bei diesen TV-Duellen. Wie sehr bringt das wirklich was? Mhm. Es wird immer so ein bisschen sehr gehypt natürlich und wir haben ja auch mit großen Augen und mit großer Aufmerksamkeit drauf geguckt. Deshalb, wenn du sagst, ich bin enttäuscht, dass da nicht mehr über die Positionen gestritten wurde und genau die Vorhaben der einzelnen Kandidaten. Ich glaube, das ist vielleicht auch fast ein bisschen zu viel erwartet. Wie du sagtest, es geht für Harris in erster Linie, sich vorzustellen und zu präsentieren, ob sie dem standhalten kann, der direkten Auseinandersetzung mit Trump. Ob sie präsidial rüberkommen kann, ob sie das Zeugs hat, sich mit solchen Gegnern oder Wettbewerbern auseinanderzusetzen. Obwohl ihre eigene Presidential Campaign, ihr eigener Wahlkampf vor 4 Jahren relativ früh zu Ende war. Und ich glaube, das zumindest ist ihr gelungen. Ich glaube, bei diesen ganzen TV-Duellen, und ich schätze mal, dass das in Deutschland und anderswo auch ähnlich ist, geht es gar nicht mal so sehr darum zu gewinnen, sondern nicht zu verlieren.
Genau. Ganz genau. Und das, wie wir gesehen haben, in Juni. Also Biden hat...
Ja, ja. Also bis Juni, bis zu der Debatte, hatte ich mal gesagt, naja, so sehr beeinflussen diese TV-Duelle dann doch nicht eine Wahl. Klar, das im Juni hat es komplett beeinflusst. Die Demokraten haben ihr Ticket geändert.
Also ich würde sagen, Harris hat gewonnen und nicht verloren.
Ja. Also zumindest ist die Erleichterung enorm, muss sie bei den Demokraten sein.
Sie hat sogar gesagt, ja, wollen wir nicht noch eins machen im Oktober?
Wer weiß, ja, vielleicht. Also jetzt gibt es erstmal das Vizepräsidentschaftskandidaten-Duell zwischen Tim Walz und J.D. Vance, aber vielleicht gibt es doch noch mal eine. Und danach werden im Spin Room natürlich beide Seiten sagen, wir haben gewonnen. Und Donald Trump hat auch das gemacht, was ich vor 8 Jahren erlebt habe, als er die erste TV-Debatte gegen Hillary Clinton gemacht hat. Und danach sehr ungewöhnlich in diesen Spin Room, das ist quasi der Raum neben dem TV-Studio, wo dann die ganzen Unterstützer und Befürworter dann versuchen, in die Kameras zu diktieren, dass ihr Kandidat doch eigentlich gewonnen hatte. Und da ist dann Donald Trump plötzlich erschienen, wodurch ich dann zu meinem ersten und die erste Frage, die ich Donald Trump je stellen konnte, gekommen bin, weil er an mir direkt vorbeilief. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt. Ich hätte ihn fragen können, wie ist denn das Wetter heute? Er hätte trotzdem gesagt, ich war großartig, ich habe Hillary Clinton in allen Punkten besiegt und war ihr überlegen. Und so lief das heute Abend danach anschließend natürlich wieder auch. Aber das gehört natürlich auch dazu. Trump hat das auch schon längst rausgehauen auf seinen Social-Media-Kanälen. Ich war großartig. Vielleicht die beste Debatte, die ich je geführt habe.
Beste aller Zeiten.
Naja, sprich, das war wieder typisch Trump. Das ist ja auch das wiederum verlässlich in gewisser Weise. Er hat wieder sehr in Superlativen gesprochen, sowohl in was seine Präsidentschaft, die beste, größte, schönste, tollste. Aber ich fand auch auffallend, in welchem Doom-and-Gloom-Szenario, also mit welchen Horrorszenarien er an die Wand gemalt hat, er darüber kam, dass wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg stehen. Und er sagte dann immer, these people, also diese Leute, zeigt dann immer rüber zu Harris, sind verantwortlich für alles Mögliche. Und the carnage, ne, also dieses ganze Blutbad.
Die Carnage von Haustiere auch. Ja, also darüber haben wir noch nicht gesprochen.
Mein skurrilster Moment der Debatte im Juni war, als sie sich über ihr Golf-Handicap gekloppt haben. Aber der skurrilste Moment dieser Debatte war für mich tatsächlich dieser Vorwurf, dass eben Migranten aus Haiti in Ohio die Haustiere der Menschen dort entführen und die dann essen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Er hat es benutzt zu sagen, guck mal, diese illegale Einwanderer, die nehmen andere Sachen weg und jetzt nehmen die eure Haustiere auch weg und essen die. Also dann kam, ich fand die Moderation dieses Mal, fand ich ein bisschen besser in die Sinne von, also die haben nicht jede Lüge fact-checked, aber die haben mindestens ein paar große. Und dazu hat David Muir auch gesagt, dass wir haben einen Report von die Gesundheitsminister von dieser
von den Behörden Gebiet, der Stadt, der Springfield, ne?
Ohio. Springfield, Ohio. Und die haben gesagt, dass die haben keine Beweise, dass das nie passiert ist, dass die wissen mindestens. Und das hat die Moderation auch gut gemacht, als das Thema Abtreibungsrecht war. Und wie bei der letzten Debatte hat Trump auch gesagt, dass Demokraten sind für Abtreibung in die, nicht nur die erste oder zweite Trimester, aber die letzte und auch nach der Geburt. Und dann hat die Moderatorin gesagt, die Demokraten, niemand ist for executing babies. Das ist illegal und niemand ist für Kindertod. Also
Stichwort Moderatorin und Moderator David Muir und Lindsay Davis. Besser als bei der ersten Debatte?
Also ich fand,
weil Trump gleich gesagt hat, naja, es war ja auch unfair, weil es war 3-1. Also die beiden Moderatoren, die haben bei mir viel mehr nachgehakt, als sie bei Harris nachgehakt
das
haben.
Das finde ich, das stimmt nicht. Also ich finde persönlich, dass du weißt das schon, aber ich war ein bisschen aufgeregt, dass die haben Trump erlaubt, immer die letzte Wort zu haben. Also man hat eine Frage bekommen und dann der andere dürfte antworten. Manchmal könnte irgendwas dann dazu sagen, aber Trump hat immer, immer irgendwas dazu sagen. Und als Harris mehr am Ende das auch gemacht hat, haben sie gesagt, nee, die Zeit ist vorbei, wir gehen jetzt weiter. Und Trump hat immer weiter geredet. Ich dachte, dass die machen die Mikrofone stumm. Aber irgendwie ist er dann durchgekommen. Und besonders hat dann über irgendwelche andere Themen gesprochen, hat mich das aufgeregt. Ich fand, das war ein bisschen zu lax, dass sie könnten ein bisschen strenger sein mit dieser Regel. Also ich finde, die haben eine schwere Frage gestellt an Harris wegen Afghanistan auf jeden Fall. Also die haben mit Harris,
der Rückzug, der Amerikaner, der chaotische.
Genau, was unter, also ihre Amtszeit war. Die haben aber Trump auch gefragt wegen 6. Januar, ob er irgendwas bereut. Die haben auch Trump gefragt wegen seinem Kommentar auf eine Konferenz, als er gesagt hat, dass Harris, dass er überrascht war, dass sie schwarz ist, weil sie immer gesagt hat, dass sie also indisch ist, die sind dann reingegangen in diese Themen. Also für beide Kandidaten, also nicht nur ein oder der andere. Ich fand, das war nicht unfair. Also nach der Debatte bei CNN, einer hat gesagt, dass die hatten das Gefühl, dass ABC war gegen Harris. Also jeder sieht das vielleicht durch seinen eigenen Lens. Ich gehe davon aus, dass auf der rechten Seite würden wir hören, dass Trump war wie vor ein Gericht und es war nur...
Das hat aber Harris als ehemalige Staatsanwältin ja auch so ein bisschen so aufgezogen. Und hat das, glaube ich, eben auch ganz geschickt gemacht, dass sie dann immer wieder den Angriffsball in Trumps Feld geschoben hat und der das nicht hat abperlen lassen. Denn wie du sagtest, er hätte bei vielen Punkten, glaube ich, einfach noch mehr sagen können oder müssen. Ja, wenn das alles, du jetzt die tollen Pläne hast und du willst eine neue Seite aufschlagen und so, wo warst du denn die letzten 3,5 Jahre? Mhm. Du bist doch Teil dieser Regierung. Und das ist ihm im Schlussplädoyer gelungen. Da hat er einen Treffer gesetzt und das war wirklich ein Punkt, der dann auch hängen geblieben ist, glaube ich.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
Aber wahrscheinlich hätte das viel häufiger kommen müssen von seiner Seite.
Auf jeden Fall. Das war seine stärkste Attacke. Und das ist irgendwas, das ich höre ständig auch von meinem Vater, dass man sieht und liest auch in den Medien diese Kritikpunkte. Ja, wenn du so viele Pläne hast, warum hast du das schon nicht gemacht oder geschafft? Also seine Schlussworte waren ziemlich Doom und Gloom. Wie gesagt, er hat über den Dritten Weltkrieg gesprochen. Er hat gesagt, dass ja, du glaubst in viele Sachen oder du willst viele Sachen, die die meisten Amerikaner nicht wollen. Und das würde mein Vater auch sagen. Also, und das war, ehrlich gesagt, die ganze Gefühl von jeder Antwort. Also alles ist schiefgelaufen unter euch. Preise sind hoch, Inflation ist hoch. Afghanistan ist schiefgelaufen, alles ist schief. Und das ist alles eure Schuld. Einmal hat sie gesagt, ich bin die Kandidatin hier, nicht Biden.
Wobei, das ist ja auch Teil der Strategie vielleicht auch gewesen, die Leute daran zu erinnern, das ist hier Teil des Biden-Harris-Tickets. Aber dann hat sie dann gesagt, yeah, you're running against me, also nicht gegen Joe Biden, sondern ich bin hier die Kandidatin.
Wobei mit Harris' Schlussworte, sie hat viel mehr in die Zukunft geschaut. We want to turn the page, wir wollen die Zeiten drehen, wir wollen jetzt nach vorne schauen. Trump kennt ihr schon, jetzt konzentrieren wir auf Change. Ich will einen Präsidenten für alle sein. Mhm. Und also sie hat auch innerhalb der Debatte über diese Division gesprochen. Also dass Trump bringt Leute auseinander, weiter weg voneinander und sie will Leute wieder zusammenbringen. Und es war mehr diese bisschen Kumbaya, ein bisschen, na so, wir haben eine schöne sonnige Zukunft, wenn wir zusammenarbeiten und so sollen wir das sehen, statt Dritte Weltkrieg, der Welt geht unter, America is diminished, wie er gesagt hat. Und das war eine ganz, ganz starke Kontrast zwischen die beiden Conclusions.
So I think you've heard tonight two very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past, and an attempt to take us backward. But we're not going back.
Ja, es war der klare Versuch, quasi als die Herausforderin sich darzustellen und Trump als den Amtsinhaber in gewisser Weise, was ihr mitunter gelungen ist, würde ich sagen, nicht bei allen Punkten. Und ich hatte auch manchmal den Eindruck, dass sie ein bisschen zu gewollt sich über Trumps Aussagen lustig gemacht hat oder darüber geguckt hat. So ein bisschen, einmal hat sie so ungläubig ihre Kinder auf ihre Faust aufgestützt und so nach dem Motto, was soll denn der Käse jetzt so? Und ich dachte, lass es doch für sich stehen oder für sich wirken. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen zu, ich werde dich einfach nur als komisch und weird bezeichnen und darüber lachen. Also ich glaube, was ihr wirklich gelungen ist, ist aggressiv im Sinne von nicht verbittert zu sein, aber schon kämpferisch aggressiv und die Punkte wirklich auch zu landen, die Treffer, ohne dabei eben zu verbittert oder zu verkniffen zu wirken, sondern immer noch eine gewisse Leichtigkeit dabei drüber zu fahren. Ich glaube, das ist ihr schon ganz gut gelungen und das ist auch das Rezept, das die Harris-Walz-Campaign so gefunden hat für sich und, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate bis zur Wahl auskosten wird und so fahren wird. Aber an manchen Stellen war es mir ein bisschen fast schon geschauspielert, ja.
Ja, aber wie soll man an Trump reagieren? Das ist so häufig, dass er entweder lügt und dann muss man ein bisschen, weil der Mikrofon stumm ist, ein bisschen mit der Gesicht, dass du weißt, auf der anderen Seite der Fernseher ist, zeigen, dass das Quatsch ist oder dass du glaubst es nicht. Manchmal hat sie vielleicht, weil, wie wir wissen, also sie hat diese Leichtigkeit, sie hat dieses Joyful Warrior, sie hat diese Freude, das war ein Thema von der Parteitag und das wollte sie auch rüberbringen und das ist auch oft eine gute Kontrast, besonders wenn er ist roter und roter und roter geworden und dann hat explodiert. Und ich glaube auch vielleicht, dass sie nicht versucht hat, auch die letzte Wort oder auch dann irgendwie zu antworten, war vielleicht eine Taktik von die Campaign, Trump einfach Trump zu lassen. Also lass Trump Trump sein. Und dass er würde, wie wir sagen auf Englisch, seine eigene Grab
schaufeln.
Schaufeln.
Das sagen wir tatsächlich auch. Oder er schießt sich selbst ins Knie. Also sein eigenes Grab schaufeln. Ich glaube, das war tatsächlich die Taktik. Hättest du dir denn gewünscht, dass sie auch mehr reagiert noch auf seine Reaktion und dann nochmal das aufgegriffen hätte? Oder war das aus deiner Sicht okay, dann einfach das so durchgehen zu lassen manchmal?
Also manchmal war das nicht notwendig. Aber ich finde auch, das letzte Wort kann sehr also machtvoll sein und das dann da hängen zu lassen, also das nicht zu korrigieren, fand ich manchmal eine Schwäche, weil ich weiß, dass wenn diese unentschiedene Wähler reinschauen und hören das, manchmal, wenn jemand das letzte Wort hat, dann sieht es aus als, okay, ich habe nichts, das ich dagegen sagen kann. Und dann ist das Letzte, das im Kopf bleibt. Und deswegen hatte ich manchmal gewünscht, dass sie hat versucht, ein bisschen mehr zu korrigieren oder das nicht zu erlauben, dass er immer zuletzt gesprochen hat. Also
ja, aber vielleicht war das eben auch, wie du sagst, die Taktik, dass man gesagt hat, ja, soll der sich mal da quasi austoben und so auch quasi als angry old man rüberkommen so ein bisschen. Ich glaube, insgesamt aber hat Trump dadurch, dass er eben nie rübergeguckt hat, nie sie, also vielleicht mal so den Mund verzogen hat und mal gegrinst, aber so starr nach vorne und quasi unbewegt geguckt hat, dadurch wirkte das schon, glaube ich, für manche eben auch eher, ja, der ist auch präsidial und nicht jetzt so das Rumpelstilzchen nur. Also der hat jetzt nicht nur gebrüllt in dem Sinne, aber man hat halt gemerkt, viele dieser Sachen, gerade wenn sie gesagt hat, na, die machen sich lustig über dich in der Welt oder du bist doch auch schwach hier und da und so. Also das ist ja so immer das, was ihn so stichelt. Das konnte er halt immer nie auf sich sitzen lassen. Bin mal gespannt, wie jetzt das sich auswirkt. Es ist ein nach wie vor unfassbar knappes Rennen und Pennsylvania, wo das Ganze stattgefunden hat, ist ein wichtiger Swing State. Ich glaube, für viele wird sich so viel nicht geändert haben. Für die Trump-Anhänger war Trump Trump und für die Harris-Anhänger, wie du sagst, in deren Blick hat sie gewonnen und die Unentschiedenen, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Sieg war nach dem Motto, okay, also wir können auf keinen Fall sagen, das Rennen ist damit gelaufen. Das will ich damit sagen.
Ich glaube, Harris hat auf jeden Fall der stärkere Performance. Sie hat gewonnen in die Sinne von, sie war stärker auf jeden Fall, aber Trump hat nicht verloren in die Sinne von, obwohl wir können über Harris' starke Performance reden, es bedeutet nicht, dass er nicht gut rübergekommen ist mit seinem Base. Und ich finde auch, dass er hat nicht explodiert in eine Art, dass vielleicht zu Trump war. Es hat die unentschiedene Wähler nicht so abgeschreckt, glaube ich. Aber ich glaube auch, was könnte mehr entscheidend sein als diese Debatte, könnte eine Unterstützung von Taylor Swift sein. Und das, wie wir erfahren haben, nur ein paar Minuten nach der Debatte ist rausgekommen in einer Instagram-Post eine Foto von Taylor Swift. Man weiß, sie hat viele Katze und mit einem von ihrer Lieblingskatze, wo sie hat geschrieben, dass sie hatte Sorge über eine KI-Video oder Post, wo sie sollte gesagt haben, dass sie Trump unterstützt. Und sie hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Und weil sie will, dass alle wissen.
Ja, dass es transparent ist und das nicht mehr
missbraucht werden kann. Genau, es gibt keine Missverständnis. Sie plant, für Harris zu wählen, wegen ein paar verschiedene Themen, wegen Abtreibungsrecht, wegen LGBTQ-Themen und mehr, und hat gesagt, dass alle sollen ihre eigene Recherche machen und entscheiden und dass alle sollen auf jeden Fall anmelden, sodass die wählen können. Und dann hat sie das unterschrieben, Taylor Swift, Childless Cat Lady. Also kindlose Katzenfrau. Vielleicht haben wir schon diskutiert in einer Folge. Es soll eine Beleidigung sein von J.D. Vance, Trumps Vizepräsident, dass viele Demokraten sind einfach, also die haben keine Kinder und wie können die für unsere Zukunft sein, wenn die kinderlos sind? Also das hat...
Muss man wissen, im Amerikanischen so Cat Lady ist so ein bisschen so eine Art Beleidigung. Für,
also ist es nicht so in Deutschland?
Nee.
Cat Lady, nee.
Nee, also echt? Vielleicht, als rübergekommen ist, weil man das den Begriff mittlerweile vielleicht kennt, aber wenn du jetzt hier jemand sagst, ah, du Katzenfrau, dann würden mich die Leute ein bisschen angucken und sagen, aha.
Ja. Was ist eine Totalbeleidigung für jeder, die eine Katze hat oder Katze liebt, und es gibt also wahrscheinlich die Mehrheit, die Katzen Fans sind, insofern
aber
war das
in den
eine
USA ist das so ein bisschen so eine Beleidigung eben für unverheiratete ältere Frauen
oder
vielleicht.
Jemand, der hat keine Freunde oder Familie, nur eine Katze oder sowas.
Ja. Also. Und das ist natürlich ein perfider Vorwurf und hat natürlich für eine Menge Empörung gesorgt in den USA, und deswegen ist es dann passend, dass Taylor Swift sich als Cat Lady, Childless Cat Lady, da verabschiedet hat. Aber du willst damit sagen, dass anders als diese Debatte, der Einstieg von Taylor Swift, der wahrscheinlich derzeit größte Popstar der Welt, in das Präsidentschaftsrennen in gewisser Weise viel mehr Auswirkungen haben dürfte auf den Ausgang der Wahl.
Mal sehen. Ich meine, sie ist die größte Star der Moment. Aber also viele von ihren Fans sind nicht alt genug zu wählen.
Das stimmt. Aber die können ihre Eltern und Großeltern irgendwie natürlich bewegen.
Aber wie man weiß, vielleicht die sind auf einem Taylor Swift-Konzert gewesen, dass die meisten von ihren Fans sind junge Frauen, sind die Mutter von diesen Mädchen, und es gibt bestimmt auch viele männliche Fans. Aber Trump ist ziemlich stark mit Männern in dieser Wahl. Und
natürlich, in diesem engen Rennen, wie wir immer wieder sagen, ist jede Unterstützung dieser Größenordnung natürlich Gold wert und auch nicht unwichtig. Und ich glaube, da freut sich die Harris-Campaign jetzt auch drüber, auch wenn es jetzt nicht überraschend kommt, muss man dazu sagen. Mhm. Also ein Trump-Endorsement von Taylor Swift wäre viel überraschender gewesen, glaube ich. Und sie muss eher die Männer, wie du sagst, überzeugen, die ihr in vielen, gerade im Rust Belt in den USA, fehlen als Wahlbasis.
In Kansas City vielleicht, wo ihr Freund Travis Kelce American Football spielt.
Vielleicht, wenn Travis auch noch einsteigt und sagt, hier, ich sehe das so ähnlich wie meine Freundin Taylor Swift, vielleicht gibt es dann mehr Männer, die dann vielleicht auch für Kamala Harris und Tim Walz stimmen. Aber ja, das war auf jeden Fall dann ein überraschender Coup, beziehungsweise eine
Beste
Wendung.
Beste Abend Kamala Harris Leben vielleicht. Also zwischen dieser Debatte und dann die Unterstützung von Taylor Swift. Also das könnte nicht besser gewesen. Also wenn Beyoncé vielleicht auch dazu.
Die ganze Pop-Power in den USA auf ihrer Seite. Ja, nee, aber das war kurz nach dem Ende des TV-Duells, war das die Breaking News, dass das jetzt offiziell ist. Und bin mal gespannt, wie gesagt, welche Auswirkungen das hat. Wenn wir es zusammenfassen, es gab eine Menge Punkte, wo Harris gut rübergekommen ist. Also wenn man das im Turnen würde man da sagen, sie hat den Sprung gestanden, vielleicht sogar mehr noch als das. Also es war eine wirklich souveräne Performance. Es war all das, wenn man zusammenfassend sagen will, was Biden eben im Juni so schmerzlich aus Sicht der Demokraten hat vermissen lassen und einfach nicht da hatte. Und die Zweifel, ob Harris dem Amt gewachsen wäre oder ist, ich glaube, für viele sind die zumindest ein bisschen mehr ausgeräumt. Da ist jemand, der auf jeden Fall eloquent, sehr präsent, sehr wach, sehr angriffslustig sich präsentiert hat. Und mit der Performance kann sie hoch zufrieden sein, glaube ich. Trump wird sowieso sagen, dass er seine beste Performance aller Zeiten abgeliefert hat. Und deswegen wird er auch zufrieden sein. Aber es war auf jeden Fall spannend, die beiden mal direkt im direkten Aufeinandertreffen zu sehen. Und das ist jetzt wirklich der allerletzte Signalschuss, wenn man so will, dass das Rennen um das Weiße Haus jetzt in die heiße Phase, in die Schlussphase eingebogen ist.
Ich glaube auch, dass man hat viele Enthusiasmus, viele Begeisterung nach der ersten Parteitag für Trump, aber das ist dann runtergekommen und dann nach der Demokratischen Parteitag für Harris ist es in die letzte, finde ich, paar Wochen wieder runtergekommen. Das ist normal, das ist normalisiert, aber jetzt nach dieser Debatte, ich finde, sie würde nochmal mindestens für ein paar Tage eine Welle reiten. Also das würde auch bedeuten, dass viel mehr Spende bestimmt reinkommen in die kommende Stunde, in die kommende Tage. Aber auf jeden Fall ist das ein High Point, ein hoher Punkt jetzt und ganz am Anfang dieser heißen Phase, wie du sagst. Ob die beiden wieder einander treffen, müssen wir warten und sehen. Aber auf jeden Fall treffen die Vizepräsidentenkandidaten auf die Bühne in die kommenden Wochen und die Auftritte und die Reise um die USA geht weiter und wir würden auch weiter beobachten und berichten für euch.
In diesem Sinne, das war sie, unsere Sonderfolge zu diesem TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Wir freuen uns auf die weiteren Folgen und alles, was da jetzt noch kommt im US-Präsidentschaftswahlkampf. Für heute sagen wir aber vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Wie steht es eigentlich um die Zeitenwende der Bundeswehr? Investiert die Regierung ausreichend in unsere Sicherheit?
Und hat Deutschland seinen Beitrag als NATO-Mitglied geleistet? Das klären mein Kollege Carsten Schmiester und ich, Anna Engelke, im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien.
Deutschland ist natürlich in der Pflicht, die großen Worte der Zeitenwende auch tatsächlich umzusetzen. Und wir haben bisher noch nicht das Nötige getan und das Nötige investiert, insbesondere, dass wir die Bundeswehr tatsächlich wieder befähigen zur Landes- und Bündnisverteidigung. Da wird Deutschland allmählich zur Sicherheitsgefahr für Europa.
Das sagt zum Beispiel Sicherheitsexperte Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien geben wir Ihnen in diesen Zeiten aktuelle Updates und Einschätzungen zum Krieg gegen die Ukraine.
Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, genau wie mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Ukraine.
Hören Sie doch mal rein und abonnieren Sie uns gerne, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo Sie gerne Podcast hören.